ich würde euch gerne ein Gebet vorlesen. Ich habe das bekommen und es hat mich bewegt, dieses Gebet einer Lehrerin. Ich glaube, das passt sehr gut zu unserem Seminar an diesem Wochenende. Es passt sehr gut zu Eltern und zu Leitern, die mit Kindern zu tun haben. Sie beginnt ihr Gebet mit einer Frage. Was soll ich heute die Kleinen lehren? Wenn der Meister hier wäre, was würde er sagen? Diese Welt ist so groß und auch so wunderbar. Wie kann da ein kleines Kind wissen, was wahr ist? Wenn ich Recht tun möchte, muss ich aufrichtig sein. Jede Tat von mir muss zeigen, dass Jesus hier ist. Lehre mich, lieber Vater, deinen Weg zu folgen. Lege mir die rechten Worte in den Mund. Gib mir die Weisheit. Stehe neben mir. Dann kann ich sie lehren, auf dich zu schauen. Das Gebet einer Lehrerin. Es ist noch Sabbat. Und ich habe mir gedacht, was, wenn ich euch jetzt so nach der Pause einlade, dass wir uns Zeit zum Beten nehmen. Wir haben jetzt schon so viel gehört. Und ich habe noch einiges vorbereitet für euch. Wir werden heute Abend wieder einiges hören. Wir werden morgen noch so manches mitnehmen. Warum nicht das jetzt tun, was uns eigentlich normalerweise das Wichtigste sein sollte, oder nicht? Wenn ich in der Gemeinde mit Menschen über das Gebet rede, sagen sie, ja, das ist das Wichtigste, was wir haben, wenn wir das nicht hätten. Ja, was hält uns ab, es auch zu tun? Und deshalb meine Einladung an euch. Wir machen das oder so wie gestern. Und zwar hätte ich gerne wieder das Danken. Weil im Danken, ihr Lieben, liegt Segen. Ich glaube, das bin ich fest überzeugt. Im Danken liegt Segen. Morgen, und da möchte ich noch einmal daran erinnern, ich weiß nicht, wer von euch sich mal das angeschaut hat. Das wurde von der Astrid, denke ich, an die Pinnwand gehängt. Das hänge ich aber nachher hin. Ja? Also ich mache das auch wieder dahin. Ich habe es nur kurz ausgeliehen. Morgen steht da unter Orientierung im Dienst Teil 1 Aufgabe und Belastungen. Ich werde euch morgen fragen. Und ich hoffe, ihr habt auch was zu sagen. Habt jetzt lange Zeit zum Nachdenken. Bis morgen früh. Wir wollen das hier aufschreiben, was aus eurer Sicht so die Belastungen sind, wo ihr Belastungen seht. Kindergestaltung am Sabbat mit Kindern. Oder das Thema Sabbat überhaupt, oder das Thema Heiligung oder Heilig, Heiliger Tag, Belastungen. Das sollte bitte dann hier an die Tafel, da möchte ich euch gerne morgen fragen. Also dass ihr das wisst, das kommt morgen dran, weil was wir jetzt machen, heute Nachmittag, den zweiten Teil, wir sprechen eigentlich ganz deutlich über das Ideal. Versteht ihr? Sabbat feiern, die Erwartungen Gottes, das Ideal. Aber da gibt es auch Belastungen, Nöte, Sorgen, Probleme. Das kommt dann morgen dran. Jetzt also bitte keine Nöte und Sorgen und so, sondern jetzt wollen wir einmal Gott wieder danken. Und ich denke, wenn ich so den Tag zurückschaue, dann haben wir alle Grund, Gott zum Danken. Einfach Dankeschön sagen. Versucht, das Bitten einmal auf die Seite zu legen. Versucht es einfach. Im Danken liegt Segen. Wir wollen dann bitte wieder uns zusammenstellen, warten oder sitzen dann, bis alle mit Gebet fertig sind. Dankeschön für eure Gebete, dass man das mit euch so machen darf, euch einfach so spontan zum Gebet ermutigen darf. Danke, dass das geht. Zurück zu unserem Thema. Wir sind eigentlich noch mittendrin. Ich habe einfach dort einen Bruch gemacht. Wir sind mittendrin. Ich wiederhole noch einmal, dass wir nach dem Ende einer Woche, also am Freitag, zur Ruhe kommen. Dass wir also so nach dem Ende einer Arbeitswoche am Freitag gegen Abend zur Ruhe kommen. Das ist das eine. Wisst ihr, so dieses, okay, ich höre auf zu arbeiten. Das andere ist etwas ganz anderes. Nämlich, wenn Gott uns hier zuruft, Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Ruhen heißt, ich höre auf zu arbeiten. Heiligen heißt etwas ganz anderes. Du hast es vorhin mal so angedeutet mit diesem Gedenken, erinnert euch. Ja? Gott möchte uns ermutigen, dass wir uns erinnern. Also erinnert euch, das heißt, denkt dran. Das ist jetzt so aus dem Bibelwörterbuch, wie man dieses Wort Gedenken jetzt übersetzen kann, ja? Welche Begriffe da drin stecken. Und ich habe es mal bewusst so an die Tafel oder hier auf die Folie geschrieben. Weil ich meine, selbst das haben wir gar nicht immer vor Augen. Gott sagt hier, beachte, erinnere dich, kümmere dich darum oder bemühe dich. Merkt ihr was? Sabbat ist nicht einfach irgendwie nicht mehr arbeiten in die Werkrechte und dann Pause. Das ist nicht Sabbat feiern. Sondern allein schon das Wort Gedenke. Dass Gott sagt, bemühe dich darum, denke dran. Und heiligen, das haben wir gehabt. Für einen gottgewollten Zweck absondern. Aber das geht noch weiter und das ist ja interessant jetzt. Unantastbar gemacht, gottgeweiht. Das steckt hier in diesem Wort heiligen. Und diese Erwartung Gottes, was soll ich tun und was kann ich nicht tun? Ja, jetzt sind wir fast bei dieser Liste. Ich schlage die noch einmal um. Ein Du darfst nicht Tag, meine Güte, hört sich das negativ an, oder? Wenn sich das schon für euch Eltern, für euch Erwachsene negativ anhört, was mit unseren Kindern? Also so können wir das nicht stehen lassen. Wisst ihr, wenn Gott an diesem Tag etwas nicht wünscht, dann ist das nicht ein Ich darf nicht. Einverstanden? Oder bin ich da falsch? Jetzt hat gerade eine Person genickt und der Rest? Ich wiederhole es nochmal. Wenn Gott selber, dem dieser Tag gehört, etwas nicht wünscht, dann ist das für mich als sein Nachfolger nicht ein Ich darf nicht. Einverstanden? Ja. Dankeschön, dass ihr da seid. Freut mich. Aber dieses, was kann ich nicht, das hat Gott nicht unserer Fantasie überlassen, Leute. Stimmt nicht. So dieser, ich sage jetzt was, diese Gummitheologie, diese Gummiband, die man so ziehen kann in alle Richtungen. Jeder hat eine andere Idee, das kann man da nicht anwenden. Es geht auch nicht bei der Thematik hier um Lust und Laune, sondern das, was Gott hier erwartet, hat er auch schriftlich dokumentiert. Für mich ist interessant, dass wenn es um das Sabbat-Thema geht und ich mit Geschwistern darüber rede, sind die sofort bei der Schöpfung oder bei 2. Mose 20, 8 bis 11. Das wieder aus der Pistole kommt das. Da steht es dann. Bah, 4. Gebot. Kennst du es nicht? Natürlich. Aber das ist doch nicht alles. Dieser Vers aus dem Propheten Jesaja, der wurde, soweit ich mich erinnern kann, noch nie genannt. Also von Geschwistern im Gespräch, noch nie genannt. Als wenn der nicht da wäre. Schauen wir uns den Vers mal an. Achtet den Sabbat als einen Tag, der mir geweiht ist, an dem ihr keine Geschäfte abschließt. Er soll ein Feiertag für euch sein, auf den ihr euch freut. Entweiht ihn nicht durch eure Arbeit, durch Geschäfte oder leeres Geschwätz. Achtet ihn vielmehr als einen Tag, an dem ihr Zeit habt für mich, den Herrn. Das ist das Erste. Und jetzt kommt das Zweite. Vers 14. Wenn ihr das tut, merkt ihr, dieses Wenn erfordert eine Erfüllung. Dieses Wenn verlangt, dass vorher etwas getan ist. Gott sagt, wenn ihr das tut, werde ich die Quelle eurer Freude sein. Und aus diesem Text habe ich dieses Thema so benannt, die Freude mit den heiligen Stunden. Da kommt das her. Bitte. Ja, ich habe es gerade gesehen, ich habe vergessen, das hinzuschreiben. Hoffnung für alle. Aber gut, dass du fragst. Hoffnung für alle. Wenn ihr das tut, werde ich die Quelle eurer Freude sein. Ich werde euch über die Berge und Schluchten tragen und euch das ganze Land mit seinem reichen Ertrag schenken, das ich eurem Stammvater Jakob zum Erbe gegeben habe. Und dann sagt Gott dir, mein Wort gilt. Ich hätte gerne, dass wir beachten, wenn Gott hier sagt im Vers 14, wenn ihr das tut, habe ich hier die Freiheit zu entscheiden, ja oder nein? Ja, könnt's ruhig sagen, ich kann mich entscheiden. Du kannst sagen, lieber Gott, will ich aber nicht, Punkt. Ja bitte, dann ist das deine Entscheidung. Gott zwingt uns nicht, er lädt uns ein. Versteht ihr? Nur, wenn wir das annehmen und wenn wir sagen, Herr, ich möchte dir folgen. Denk bitte an die Jüngerschaft heute Morgen. Ich will dein Jünger sein. Ein Schüler, der seinem Meister folgt und Lehre und Leben des Meisters annimmt. Wenn wir dazu Ja sagen, dann sagt Gott, dann habe ich an euch eine Erwartung. Ich, Gott, habe an euch Menschen eine Erwartung. Dieser Vers hier ist für mich ein Schlüsselvers in der Sabbatfrage. Nicht 2. Mose 20, 8 bis 11. Das ist wichtig, das brauchen wir auch, um den Rahmen abzustecken. Aber dieser Vers füllt das ganze Thema. Und deshalb, glaube ich, ist dieser Vers so entscheidend für uns, auch zum Thema Sabbatgestaltung mit Kindern. Denn hier spricht Gott von der gesegneten Folge einer Entscheidung seiner Nachfolger. Er sagt hier, wenn ihr das tut, werde ich die Quelle eurer Freude sein. Was wir jetzt betrachten, diese nächsten Minuten, sind tatsächlich Vorgaben, Regeln, Prinzipien, die sich nicht ein Mensch ausgedacht hat, sondern die Gott zu diesem Thema festgelegt hat. Und zwar einfach deswegen, gut, ich lese mal doch hier aus dem Luther. Und da habe ich eine Frage an dich. Er sagt hier, dann wirst du deine Lust am Herrn haben und ich werde dich über die Höhen auf Erden gehen lassen. Meine Frage an dich jetzt in diesem Augenblick, du musst sie bitte nicht laut beantworten, ich habe nur die Frage. Hast du das erlebt, was da steht? Vers 14. Dann werde ich dich über die Höhen der Erde gehen lassen. Das ist eine Verheißung. Das ist ein Versprechen. Da könntest du wieder ein V hinmachen in deiner Bibel. V, Verheißung. Aber Vers 14 steht in Verbindung mit Vers 13. Verstehst du? Wir können nicht erwarten, dass Gott uns Vers 14 erleben lässt, wenn wir sagen, Vers 13 ist uns Schnuppe. Interessiert uns gar nicht. Oder wollen wir gar nicht. Ist uns viel zu eng. Das stimmt gar nicht. Vers 13 ist gar nicht eng. Vers 13 ist der Weg, um Vers 14 zu erleben. Vers 13 ist der Weg, um über die Höhen der Erde zu gehen. Genau so hat es Gott gesagt. Werde ich dich über die Höhen der Erde gehen lassen. Nur, wenn du jetzt sagen musst, habe ich nicht erlebt. Nein, habe ich nicht erlebt. Dann musst du aber auch die Frage gelten lassen, warum nicht? Weil hier steht doch eine Verheißung. Und jetzt wollen wir einmal uns mit einigen Prinzipien beachten. Und wenn du dann sagst, alle Prinzipien beachte ich, kenne ich, tue ich. Das ist ja toll. Aber vielleicht entdeckst du doch ganz schnell selbst, dass du hier oder da deine Nöte hast oder deine Probleme hast, das umzusetzen in deinen Alltag mit deiner Familie. Wenn eine Hochzeit geplant wird, ja, ich weiß, das ist eine ganz kindische Frage, aber manchmal liebe ich kindische Fragen. Es geht ja auch um Kinder, oder? Es geht auch um unsere Kinder, also kann ich mal eine kindische Frage stellen. Wenn eine Hochzeit geplant wird, ist jemand da, der erst vor kurzem geheiratet hat? Vor kurzem? Naja gut, ein Jahr, das ist nicht mehr so kurz, aber es ist die kürzeste. Ja? Wenn eine Hochzeit geplant wird, ihr habt alle dann das schon länger hinter euch? Wird das vorbereitet, ja oder nein? Oder machst du das so aus dem Stegreif? Du meinst, es wird vorbereitet? Ja, ich habe ihn schon verstanden. Also nicht aus dem Stegreif. Wer würde das wagen, eine Hochzeit, den schönsten Tag, den vielleicht zwei junge Leute erleben, so aus dem Stegreif zu wie sagt man, laufen zu lassen? Wer macht sowas? Ist doch das Fest für zwei Menschen, die sich lieben, oder? Aber beachtet bitte, Jesus liebt uns Menschen sehr. Er liebt jeden von uns, er liebt unsere Kinder noch mehr. Und er hat einen Festtag festgelegt, jede Woche einmal. Und Gott möchte, dass wir diesen Festtag vorbereiten. Und das steht in der Bibel. 2. Mose 16, wir wollen das bitte lesen. Auch wenn wir meinen, dass wir das kennen. 2. Mose 16. Ich lese ab Vers 22. Und am sechsten Tage sammelten sie doppelt so viel Brot, je zwei Krüge voll für einen. Und alle Vorsteher der Gemeinde kamen hin und verkündeten es Mose. Und er sprach zu ihnen, und achtet einmal, was da steht. Mose spricht zu ihnen. Das ist es, was der Herr jetzt sagt. Und deswegen lese ich es so gerne. Wisst ihr? Weil der Herr es sagt. Ist nicht Mose, bin ich ich. Gott spricht jetzt zu uns. Und er sagt hier, das ist, was der Herr sagt. Morgen ist Ruhetag, heiliger Sabbat für den Herrn. Was ihr backen wollt, das backt, und was ihr kochen wollt, das kocht. Was aber übrig ist, das liegt beiseite, dass es aufgehoben werde bis zum nächsten Morgen. Und sie legten es beiseite bis zum nächsten Morgen, wie Mose es geboten hatte. Da wurde es nicht stinkend und da war auch kein Wurm darin. Da sprach Mose, esst dies heute, denn heute ist der Sabbat des Herrn, ihr werdet heute nichts auf dem Feld finden. Und? Schon mal gelesen, diese Verse? Kennen wir doch, oder? Machen wir das auch, was da steht? Das ist die Frage. Die müssen wir auf uns wirken lassen. 6 Tage Arbeit. Am sechsten Tag, sagt Gott, sammelt die doppelte Menge. Ja? Sei nur froh, dass du nicht rausgehen musst und Manna sammeln am sechsten Tag für deine Familie. Das brauchen wir nicht. Wir gehen ins Geschäft, Supermarkt und dann der Wagen und dann wird eingepackt, oder? Und alles nach Hause geschafft und hast du alles zu Hause, was du brauchst. Aber es geht ja nicht nur ums Einsammeln. Einsammeln ist das eine, also einkaufen gehen. Sondern Gott sagt hier, was du mit deiner Familie am Sabbat essen möchtest, das koche und backe am Freitag. Steht das so in der Bibel oder bin ich da jetzt falsch? So steht es geschrieben. Und so soll es geschehen. Das ist ein Prinzip zur Vorbereitung auf den Sabbat. Was nutzt dir das schönste Kinderprogramm am Sabbatnachmittag, wenn du als Eltern, als Mutter, als Vater das nicht beachtest? Das ist ein Prinzip. Und Gott meint, was er sagt. Am sechsten Tage backen und kochen und am siebenten davon essen. Vers 23 noch einmal. Und er sprach zu ihnen, das ist es, was der Herr sagt. Wenn wir das nicht beachten, und ich muss euch das leider sagen, Ich erlebe das in der Gemeinde, dass das nicht mehr beachtet wird. Die Mutter steht am Sabbat in der Küche, eine Stunde, und ist voll beschäftigt, damit die Familie ein warmes Essen serviert bekommt. Was, wenn unsere Kinder uns einmal fragen würden, Mama, Papa, wieso beachten wir das nicht, was Gott uns da sagt? Eine Begründung, die man mir gesagt hat, keine Zeit. Wir leben heute in einer anderen Zeit. Dafür habe ich keine Zeit mehr. Aber was glaubt ihr denn, warum Gott hier ein solches Prinzip gibt? Warum sagt er, die Frau oder der Mann, ich weiß nicht, wer bei euch kocht, keine Ahnung, soll am Freitag das Essen für den Sabbat vorbereiten, also diese Vorbereitung treffen. Warum sagt Gott das? Was meint ihr? Warum? Ich meine, du hast es gesagt, aber ich habe es nicht verstanden. Okay, aber die Folge wäre, dass die Mutter und Hausfrau am Sabbat auch Sabbat feiert. Das ist der Punkt. Der Vater ist von der Arbeit zu Hause. Der ist nicht bei der Arbeit, der ist in der Gemeinde gewesen. Man kommt nach Hause, die Kinder haben keine Schule. Die Mutter in der Küche ist falsch, entschuldigt. Ich spreche nur das Prinzip Gottes aus. Und wir haben es heute so einfach. Damals war es umso viel schwerer. In der Wüste bitte, auf dem offenen Feuer backen und kochen und alles dann irgendwie so verschließen, damit da durch Sand und Wind und Sturm und alles nichts da reinkommt, bis zum nächsten Tag das irgendwo aufbewahren. Kühlschrank gab es keinen. Versteht ihr? Wir hatten es doch viel schwieriger. Wir haben es so einfach. Das ist das erste Prinzip. Vorbereiten für den Sabbat. Und was, wenn es mal nicht klappt? Was machst du dann? Sag mal, echt, die Hektik bricht auch. Kennt ihr so einen Freitagnachmittag? So richtig toll. Wo du auf Starkstrom stehst und deine Liste anschaust und sagst, meine Güte, wie soll ich denn das alles schaffen? Wenn ich sehe, dass meine Frau rotiert, also am Freitag, und ich schaue dann zu ihrer Liste an, denke ich, da ist was falsch. Sag ich, Schatz, ist das deine Liste? Willst du das alles jetzt noch machen? Das geht doch gar nicht. Und dann meine ich, sie hat irgendwie die Zeit aus den Augen verloren. Und dann sagt sie, ja, was soll ich denn machen? Dann sage ich, weißt du was? Streich das Essen für morgen. Finish. Einverstanden? Also einige Mütter nicken hier, das finde ich ja toll. Ja? Männer habe ich jetzt keine nicken sehen. Komisch. Aber ich sage dann zu meiner Frau, wir essen morgen südafrikanisch. Punkt. Sie sagt, puh, gut. That's good. Wisst ihr, was das heißt, südafrikanisch? Ist ganz einfach. Wir waren in Südafrika, waren eingeladen bei Geschwistern und er war an der Uni beschäftigt. Dann habe ich gedacht, boah, das wird sicher spannend. Da gibt es sicher was Flottes zu essen. Und dann sind wir da nach dem Gottesdienst und sie geht in die Küche und er nimmt uns ins Wohnzimmer und kurze Zeit später sagt sie, alles Essen kommen, alles fertig. Und ich dachte, meine Güte, wie hat sie denn das gemacht? Und wir kommen ins Esszimmer und da dachte ich, ist das jetzt Vorspeise oder was? Da stand nur Obst. Weil Obst muss man nicht kochen, oder? Man kann man auch kochen, aber das ist ja viel besser, wenn man es nicht kocht. Da stand nur Obst. Ein ganzer Tisch mit Südfrüchten, alle Variationen und frisch gebackenes Brot. Und dazu Avocado oder irgendwas aufs Brot drauf. Fertig, das war alles. Und dann musste ich begreifen, das ist nicht Vorspeise, das ist alles. Vor-, Haupt- und Nachspeise. Und das hat so geschmeckt. Wir haben bei uns einen Hauskreis, der trifft sich alle 14 Tage und wir machen immer Arbeitsessen, also Essen und dann Hauskreis zusammen. Das ist so toll. Urgemeinde ist das, ja, super. Und wir essen seit Monaten Afrikanisch, also südafrikanisch. Ich habe ihnen das einmal gesagt, sie sagen, was ist das? Habe ich es ihnen erklärt. Ah, machen wir mal. Haben wir es einmal gemacht und seither machen wir das für Monate. Wow, das ist so toll. Früchte, frisches Brot und die Frau hat nicht viel Arbeit in der Küche am Freitag. Aber ihr lieben Männer, keine Sorge, ich habe jetzt nicht gesagt, eure Frauen müssen jetzt immer südafrikanisch servieren. Ich wollte nur sagen, wieso machen wir uns das so schwer? Warum? Warum muss der Tag der Vorbereitung zum Frusttag werden, zum Stresstag hoch 4? Warum? Ellen White ermutigt uns, Sie sagt, was du nicht schaffen kannst am Freitag, leg auf die Seite. Also ich meine, bis die Sonne untergeht, leg es auf die Seite. Hör auf. Fang nicht an zu stressen. Ich möchte dazu ein Zitat lesen. Die Vorbereitungen für den Sabbat sollten am Freitag beendet werden. Die Schuhe geputzt, alle gebadet. Es ist möglich, das alles vorher zu erledigen. Wenn ihr das zur Lebensregel macht, könnt ihr es auch schaffen. Der Sabbat sollte nicht dazu verwendet werden, Garderobe auszubessern, Essen zu kochen, Vergnügungen nachzugehen oder sich weltlich zu beschäftigen. Bevor die Sonne untergeht, sollte alltägliche Arbeit beiseite gelegt und weggeräumt sein. Eltern, erklärt euren Kindern, weshalb euch die Sabbatvorbereitungen so wichtig sind. Wenn ihr einmal den Geist der Weissagung auch zu dieser Thematik lest, dann werdet ihr Hinweise finden wie Gott hat mir gezeigt oder Gott hat zu mir gesprochen. Und dann bekommt das Ganze eine Wertigkeit. Unter anderem, das war jetzt hier, wie führe ich mein Kind, Seite 332 oder aus den Zeugnissen, Band 6, Seite 356, also das wäre jetzt die englische Ausgabe. Vor Sonnenuntergang müssen alle weltlichen Arbeiten, alle weltlichen Zeitungen und Bücher beiseite gelegt werden. Eltern, erklärt euren Kindern eure Handlungsweise und deren Zweck und lasst sie teilhaben an euren Vorbereitungen, um den Sabbat in Übereinstimmung mit dem Gebot Gottes zu feiern. Ellen White sagt, erklärt es euren Kindern. Lasst sie teilhaben an dem, was getan werden muss. Aber das ist nicht nur Ellen White, wenn ihr mal die Bibel zur Hand nehmt. 5. Mose, Kapitel 6, Vers 4. 5. Mose, Kapitel 6 und dort Vers 4. Vier bis sieben. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Und sollst du deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder wenn du aufstehst. Und wenn ihr schaut, Verse 1 bis 3, habe ich es nicht gelesen, da werden die Gebote Gottes erwähnt, das Gesetz Gottes, auf das wir achten sollen. Und in diesem Zusammenhang und zum Gesetz Gottes gehören die 10 Gebote, das 4. Gebot auch. Sag Gott, sag es deinen Kindern, schärfe es ihnen ein. Ellen White sagt hier, erklärt euren Kindern eure Handlungsweise und lasst sie teilhaben an den Vorbereitungen. Mit 6 Kindern sind wir eine Großfamilie, keine Frage. 8 Personen. Wenn das alles funktionieren soll, zum Sabbat anfangen, dann muss das geregelt werden. Glaubt mir das. Es geht nicht ohne Regeln. Und das heißt, meistens am Freitagnachmittag beim Mittagessen planen wir das. Da wird kurz besprochen, was läuft. Wir nennen den Termin für Sonnenuntergang. Ja, das weiß ich. 17 Uhr. Dass alle wissen, um 17 Uhr wollen wir den Sabbat als Familie beginnen. Dann wird festgelegt, wer welche Arbeit im Haus mitgestaltet. Meine Frau und ich machen das nicht alleine. Jeder hat seine Arbeit. Jeder. Dann wird festgelegt, wer wann duscht. Weil wir wollen alle fertig sein, wenn der Sabbat beginnt. Wenn alle duschen wollen, halbe Stunde vor Schluss, dann ist der Boiler leer. Die letzten 2 kalten dann Dusch. Entschuldigt. Die letzten 2 duschen kalt. Dann sind sie richtig fit für den Sabbatanfang. Ja? Also auch das wird bei uns abgesprochen. Wer wann hier ins Badezimmer geht, damit das einfach alles auch reibungslos abläuft. Kochen und Backen ist festgelegt. Und wie gesagt, wenn ich merke, dass meine Frau jetzt Stress bekommt, dann sage ich, vergiss es. Vergiss das Essen. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich hätte heute kein Problem, wenn du jetzt in meiner Gemeinde als Gast wärst und wir kämen ins Gespräch und wir würden euch mit nach Hause nehmen und ich wüsste, bei uns gibt es Südafrikanisch. Ich hätte kein Problem, dich dazu einzuladen. Vielleicht kämpfst du nur einmal und immer wieder, okay, das ist deine Entscheidung. Weiß ich ja nicht. Aber ich würde mir da keinen Stress draus machen. Essen ist Essen. Und wenn es dir dann nicht schmeckt, ist das eigentlich dein Problem. Nicht mehr meins. Ich meine das so, wie ich das sage. Wir sollten uns hier nicht unnötig Stress bereiten. Also, das erste Prinzip, Vorbereitung auf den Sabbat. Wir müssen da gar nicht mehr drüber reden. Wisst ihr, warum nicht? Seit über 4000 Jahren steht das in der Bibel. 2. Mose 16. Seit 4000 Jahren immer an derselben Stelle. Festgeschrieben. Wir müssen es nur lesen und tun. Das zweite Prinzip. Sabbat anfangen. Das eine war die Vorbereitung zum Sabbat. Und jetzt ist dann alles vorbereitet. Wann fängt der Sabbat an? Komische Frage, oder? Ich stelle die Frage ganz bewusst. Wisst ihr warum? Weil für manche, ich spreche jetzt bitte nur von der Gemeinde, für manche beginnt der Sabbat erst dann, wenn sie mit der Arbeit fertig sind. Für andere, und das ist für mich sehr interessant, für andere beginnt der Sabbat immer um 18 Uhr. Punkt. Ist ja auch eine gute Lösung, oder? Da ist einiges an Stress abgebaut. Einfach 18 Uhr. Punkt. Ich habe in der Adventgemeinde Geschwister kennengelernt, da beginnt der Sabbat am Sabbatmorgen in der Gemeinde. Und ich hatte dann die Tochter im Taufunterricht und ich hatte gedacht, wir müssen über Sabbat nicht groß reden. Und ich habe mit ihr ganz kurz nur über dieses Prinzip gesprochen. Und sie sagte zu mir, wieso? Was meinst du mit Sabbatanfang? Das ist am Sabbatmorgen bei der Öffnung in der Gemeinde. Ich sagte, das meinst du aber nicht im Ernst, oder? Sagt sie, doch. Ich sagte, ja, was ist bei euch am Freitagabend? Nix. Sag ich, gar nichts? Sagt sie, nee, wie jeder Abend. Punkt. Da ist kein Unterschied. Sabbat beginnt für uns in der Gemeinde und endet dann irgendwann am Nachmittag. Also es ist ein recht kurzer Sabbat. Ja. Deswegen stelle ich die Frage, wann beginnt der Sabbat? Nach der Bibel? Nach der Schöpfung? Immer dann, wenn die Sonne untergeht, oder? Da war das Abend und Morgen der nächste Tag. Eigentlich hat auch diesen Punkt, hat Gott diesen Punkt exakt beschrieben. Schlag mal auf, Nehemia Kapitel 13. Vers 19 und 20. Wir sind hier in der Geschichte der Stadt Jerusalem nach dem Wiederaufbau, als die Israeliten aus dem Exil Babylon zurückkamen. Und Nehemia hatte einiges erlebt, was nicht gut war. Nämlich Übertretung des Sabbats, Entheiligung des Sabbats. Und dann gibt er hier folgende Maßnahme, Vers 19. Da sagt er jetzt, und vor dem Anbruch des Sabbats, als es in den Toren Jerusalem dämmerte. Merkt ihr was? Ganz genau festgelegt. Als es beginnt zu dämmern. Oder wie es hier bei Luther heißt, als es begann dunkel zu werden. Ließ ich die Tore schließen und befahl man, solle sie erst nach dem Sabbat auftun. Und ich stellte einige meiner Leute an die Tore, damit man keine Last hereinbringe am Sabbattag. Wisst ihr, im Sommerhalbjahr geht es ja noch. Aber im Winterhalbjahr wird es dann ganz spannend. Wenn da steht, als es dunkel wurde, wenn es dämmert, beginnt der Sabbat. Der kürzeste Tag im Winterhalbjahr hat gerade mal 8 Stunden, also die helle Phase. 8 Stunden. Und Nehemia macht hier ganz klar, wann der Sabbat beginnt. Und das ist ein Prinzip, Leute. Beginn der heiligen Zeit mit Sonnenuntergang. So, wir lesen dazu noch einmal aus Hoffnung für alle diesen bekannten Vers. Achtet den Sabbat als einen Tag, der mir geweiht ist, an dem ihr keine Geschäfte abschließt. Er soll euch ein Feiertag für euch sein, auf den ihr euch freut. Entweiht ihn nicht durch eure Arbeit, durch Geschäfte oder leeres Geschwätz. Achtet ihn vielmehr als einen Tag, an dem ihr Zeit habt für mich, den Herrn. Wenn ihr das tut, werde ich die Quelle eurer Freude sein. Ellen White sagt dazu, Gott verlangt, dass wir den ihm geweihten Tag heute noch ebenso heiligen wie zur Zeit Israels. Patriarchen und Propheten 270. Also wenn damals, zur biblischen Zeit, das ein Prinzip war, Geschwister, dann gilt das heute genauso. Das können wir dann nicht irgendwie so wegdiskutieren, durch unsere Arbeitsstelle oder unsere Entfernung von der Arbeit nach Hause oder. Versteht ihr? Das ist das eine. Der Sabbat beginnt, das ist das andere. Der Sabbat beginnt mit dem Untergang der Sonne. Hier nochmal ein Zitat. Das war jetzt falsch. Okay. Die Botin Gottes möchte uns ermutigen, dass wir alle Arbeit erledigen. Das war das Zitat, das ich vorher in der Folie hatte. Wenn die Sonne untergeht, legt eure Arbeit beiseite. Wir sind dann eingeladen, dass wir mit unserer Familie, mit unseren Kindern vor Gott hintreten. Und da musste ich an Martha und Maria denken. Ich weiß, dass das nicht am Sabbat war, aber ich möchte es gerne auf den Sabbat übertragen. Als Jesus zu Gast kam, da hatte Maria Zeit für ihn. Es heißt dort, sie saß zu seinen Füßen und hörte ihm zu. Wo war die Martha? Sie war beschäftigt, oder? Sie war in der Küche. Was hat sie dort gemacht? Gekocht hat sie. Essen. Und ich frage, sie hat es ja gut gemeint, oder nicht? Sie hat es ja gut gemeint. Und das ist auch unser Problem. Wir meinen es ja gut. Wir wollen alles Mögliche noch erledigen, fertig bekommen, vorbereiten, für die Familie, für die Kinder, für uns. Wir meinen es ja gut. Das ist das eine Erleben. Aber wir sind aufgefordert, auch das Prinzip zu beachten. Wenn der Sabbat beginnt, ist heilige Zeit. Ich denke, wir haben das jetzt wirklich verstanden. Das wollte ich hier an diesem Punkt deutlich machen. Wenn der Sabbat beginnt, ist heilige Zeit. Und wir sind eingeladen, zu den Füßen Jesu zu sitzen. Meine Frage ist jetzt hier, wem gleichst du mehr? Der Maria oder der Martha? Bin ich vorbereitet, wenn der Sabbat anfängt, zu den Füßen Jesu zu sitzen? Oder bin ich noch Hans Dampf in allen Gassen? Zu Hause meine ich jetzt. Im Haus, unterwegs, irgendwo. Und man möchte noch alles Mögliche erledigen. Beachten wir doch bitte das Prinzip. Geschwister, was hilft es uns, wenn wir über Gestaltung mit Kindern nachdenken? Am Sabbatnachmittag, zu Hause oder in der Gemeinde oder irgendwann. Wenn wir ein solch wichtiges Prinzip nicht beachten. Wie kann Gott uns da segnen? Wie will er unsere Kinder segnen, wenn wir als Eltern hier auf falscher Fährte sind? Ich glaube an solche Prinzipien und dass wir gerufen sind, sie zu beachten. Ich wiederhole meinen Satz von gestern Abend. Nur wer von Christus kommt, kann zu Christus führen. Und wenn ich von Christus komme, dann habe ich diesen Tag im Griff. Dann bin ich vorbereitet. Und alles, was ich nicht schaffen kann, lege ich dann auf die Seite. Ich weiß, dass das nicht einfach ist. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Aber ich musste mich zwingen. Da war noch so viel Arbeit auf dem Schreibtisch. Ich habe das nicht geschafft, was ich schaffen wollte. Wisst ihr, was mich gerettet hat? In diesem Augenblick? Damit ich diesem göttlichen Prinzip Folge leisten kann. Ich habe meine Schublade, die war ziemlich groß, aufgemacht. Eine Handbewegung, den ganzen Schreibtisch in die Schublade, Schublade zu. Ha, Arbeit weg. Die war zwar dann in der Schublade, aber sie war weg. Und plötzlich ging es mir gut. Ehrlich, ganz ehrlich, plötzlich ging es mir gut. Leerer Schreibtisch, ich bin das halt gewohnt, ich mag das. Leerer Schreibtisch. Arbeit auf die Seite. Natürlich am Sonntag, Schublade auf, meine Güte, da kommt der Stapel zurück. Das spielt ja keine Rolle. Aber der Sabbat war gerettet für mich, meine Frau und meine Kinder. Und lasst uns auch einmal Mut haben zu solch einer Handlung. Arbeit auf die Seite. Weil es kann eine Falle sein. Wisst ihr das? Eine Falle vom Feind. Ich sag's nochmal, du meinst es ja nur gut für dich und deine Familie. Feines Essen, frisch gebackenes Brot, ist alles super. Wenn du Zeit dafür hast, toll. Wenn du Zeit nicht hast, vergiss es. Ich sage euch, ich kaufe lieber beim Bäcker ein Brot. Lieber beim Bäcker. Am Freitagnachmittag, als dass meine Frau sich da abhetzt, um frisches Brot zu backen und hier die Krise bekommt mit dem Sabbatanfang. Dann verzichte ich auf das frische Brot. Dann hole ich es beim Bäcker. Also ich glaube, hier ist ein ganz wichtiger Punkt Zeitmanagement, dass wir das im Griff haben. Jetzt ein ganz anderer Punkt, ganz praktisch. Wir haben uns überlegt in unserer Familie, wenn das also so wichtig ist, und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir Gott hier folgen, wir haben uns gefragt, wie können wir unseren Kindern das plausibel machen? Wie können wir das darstellen? Visuell auch. Das ist, dass Kinder merken, heute ist etwas anderes wie sonst. Heute ist ein anderer Tag. Und ich habe das in einem Vortrag gehört, wie eine Familie mit ihren Kindern Sabbatbeginn, also Sabbatanfang feiert. Auch mit dem Essen. Und die Schwester sagte dort, wir haben für dieses Ereignis, das jede Woche wiederkommt, uns extra ein Servis gekauft, nur für den Sabbat. Nicht für die Woche. Es hat mir so gefallen, meine Frau ins Auto gepackt und sie sagt, wo geht's hin? Ich sage, wir fahren jetzt fort, wir kaufen ein Servis. Wir haben doch ein Servis. Sage ich, ja, aber wir brauchen was Neues. Für den Sabbat, was ganz Besonderes. Ich konnte sie überreden. Wir sind losgefahren von einem Geschäft ins andere. Ich weiß nicht, 4, 5 Geschäfte, keine Ahnung mehr. Bis wir was gefunden haben. Wir wollten unseren Kindern etwas deutlich machen. Der Freitagabend ist für uns der wichtigste Familienabend, weil ich oft sonst wieder im Dienst bin. Sabbatvormittag, Sabbatnachmittag. Freitagabend, wenn es möglich ist, Familienzeit. Und es beginnt mit Sonnenuntergang und dann ist der Tisch wirklich schon gedeckt. Tischtuch gibt es sonst nicht. Freitagabend gibt es Tischtuch. Dann kommt das besondere Servis. Dann vielleicht, wenn die Zeit es erlaubt hat, ein feines Abendessen. Und wir nehmen uns Zeit, eine Stunde. Also nach der Andacht, wir machen Andacht zusammen und dann essen wir in aller Ruhe Freitagabend. Und ich zeige euch einmal, wie das jetzt bei uns so aussieht. Das ist nur Freitagabend und Sabbat, Frühstück und Sabbatnachmittag, Sabbatmittagessen. Das war etwas, was uns gefallen hat und unsere Kinder, aha, da ist es, was ich gesucht habe. Okay. Unsere Kinder wissen, allein schon am Tisch, jetzt ist etwas anders. Das ist jetzt unser Servis. Da kommen die Kerzen dazu. Einmal ist es eine blaue Tischdecke, einmal ist es eine andere Tischdecke. The King is coming, der Herr ist im Kommen. Wir möchten, und unsere Kinder sind jetzt schon erwachsen, aber Caroline ist noch 10 Jahre alt. Und wenn dann so ein Schild da stand, war das wichtig. Wir wollten etwas aufzeigen. Jesus kommt. Sabbat. Besondere Zeit. Und was unsere Andacht betrifft, von 10 bis 26 plus die Eltern, da machen wir eine Andacht, die alle anspricht. Einen Teil für die Kleineren oder für die Kleine. Sie ist jetzt nicht da, dann kann ich das so sagen. Sonst wird sie ja protestieren. Kleine. Aber mit 11 Jahren ist man noch etwas kleiner. Und dann etwas für die Erwachsenen. Wir machen das beides. Wir nehmen uns einfach die Zeit dafür. Ich möchte, dass Caroline das versteht. Und ich möchte aber auch, dass wir angesprochen sind. Und dann, wenn wir diese Andacht hinter uns haben, erlebt haben, manches Mal frage ich dann noch in der Familie, was war in deiner Woche dieses Mal gut und was war schlecht? Das machen wir nicht immer, damit es nicht automatisch wird, ja, so eine Form. Ab und zu, was war für dich gut, was war schlecht? Und dann teilen wir uns das mit. Wir sagen uns, was nicht gut war und was sehr gut war. Und danach beten wir gemeinsam. Alle, die wollen, ist kein Zwang. Wir beten und danken Gott für die Woche und für diesen neuen Sabbattag. Und dann essen wir eine Stunde. Das schönste Essen in der ganzen Woche mit den Kindern. Okay, noch etwas anderes. Zur Sabbatgestaltung, zurück zu unserem Thema mit Kindern, da gehört auch, und das ist was ganz praktisch, das rechtzeitige Zu-Bett-Gehen am Freitagabend. Wisst ihr auch warum? Weil es ist irgendwie interessant. Fast an keinem anderen Tag, aber am Sabbatmorgen, da haben die Kinder ein Syndrom des Langschlafenwollens. Lang schlafen. Und da habe ich immer drauf geachtet, gut, bei meinen erwachsenen Kindern kann ich das nicht mehr machen. Ja, die sagen, hallo, ich bin 18, heißt es dann. Ich entscheide das selber, Daddy. Ich kann um 12 ins Bett und am 7 aufstehen. Dann passt es doch für dich, oder? 7 ist eh zu früh. Aber bei der kleinen Caroline, hallo, time, ab ins Bett. Und weil, was ich nicht akzeptieren kann, dass wenn wir pünktlich zum Arbeitsplatz kommen unter der Woche, unsere Kinder, die muss zum Bus, der Bus fährt Punkt ab, der wartet nicht auf meine Tochter. Und da bin ich immer so auf die Uhr schauen am Morgen, dass das auch funktioniert. Also sie kommt pünktlich zur Schule, ich oder du pünktlich zur Arbeit, pünktlich zum Arzt, wenn ein Termin festliegt, pünktlich, pünktlich, überall. Ja und Gemeinde? Wie ist es mit der Gemeinde? Leute, da hat man mir gesagt, weißt du, das versteht der liebe Gott. Meine Güte, ist das eine Erklärung. Echt wahr. Das ist für mich die letzte Erklärung. Was heißt, das versteht Gott? Gott hat gesagt, das ist mein Tag. Ihr seid eingeladen in meinen Tag. Und für mich beginnt der Sabbatgottesdienst immer etwa 20 Minuten, bevor er beginnt. Versteht ihr, wie ich das meine? Möchte ich in der Gemeinde sein, ich persönlich. Meine Kinder sagen, muss das sein? Sag ich, ja, das muss sein. Und dann mache ich das ganz geschickt. Ich rechne dann für mich aus, wann müssen die aufstehen, damit sie essen können, sich noch waschen können und wir pünktlich im Auto sitzen. Ja, bei 8 Personen muss man dann das kalkulieren. Wie geht das? Und dann sage ich, okay, um die Zeit abfahren? Die Zeit heißt aufwecken. Dann mache ich unten, also oben ist die Schlafetage, unten die Wohnetage. Ich mache dann meine Fenster unten auf, die Stereoanlage, geistliche Musik rein und dann diesen Dreher, wo man da etwas aufdrehen kann, mache ich einfach so laut. Und dann gehe ich mal raus auf die Terrasse und höre, ob es nicht zu laut ist, damit die Nachbarn nicht die Krise kriegen. Aber ich mache das so laut, damit meine Familie so langsam die Krise kriegt. Und sagt, aufstehen, meine Güte, schon wieder aufstehen. Und dann stehen die auf, können frühstücken, sich waschen und wir kommen in der Regel pünktlich zur Gemeinde. Dann klappt das. Aber das musst du planen. Auch wenn du kleine Kinder hast. Leute, erklärt mir da ja nichts. Ich hatte auch kleine Kinder, die waren auch klein, die waren nicht automatisch groß. Und wenn du kleine Kinder hast, dann musst du einiges einkalkulieren. Dass es nicht so rund läuft, wie du das vielleicht möchtest. Das heißt Zeitplanen. Aber ich denke, zur Sabbatgestaltung gehört auch das rechtzeitige Ankommen in der Gemeinde. Das ist zumindest mein persönliches Empfinden. Zum anderen versuche ich, die Welt am Sabbat draußen zu halten. Wisst ihr, wie ich das meine? Die Welt am Sabbat draußen zu halten. Ich brauche da kein TV, also Fernsehen läuft bei uns überhaupt nicht. Ich brauche kein Radio und der Briefkasten bleibt geschlossen bei mir. Zu. Den mache ich erst auf am Sabbatabend. Weil da könnte ja vom Ordnungsamt ein Brief sein, zu schnell gefahren, geblitzt mit Bild, kostet meine Güte. Habe ich auch erlebt. Ich bin ab und zu mal zu schnell unterwegs gewesen, ja. Und all diese Überraschungen möchte ich gar nicht am Sabbat. Also die Post bleibt im Briefkasten, schließe ich erst am Abend auf. Und nachmittags, und damit möchte ich jetzt gerne ein bisschen abrunden, möchte ich mit euch noch 2, 3 Prinzipien herauslesen aus unserem Text, dann schließen wir ab. Aber nachmittags, was macht eine Großfamilie nach dem Mittagessen, wenn der Vater nicht zur Jugendstunde muss? Dann ist er ja zu Hause, ja. Und dann kann sein, dass meine Kinder auch mal die Frage stellen, gehst du jetzt schlafen? So, wie ist denn nach dem Mittagessen? Und ich muss sagen, manchmal habe ich wirklich so dieses Empfinden. Woche sehr schwer gewesen, spät nach Hause gekommen. Und dann wäre so die Gelegenheit, oh, Sabbatnachmittag, meine Güte. Gott sagt, da sollst du ruhen. Meine Kinder sagen, gehst du jetzt schlafen oder was? Weil die gehen nicht schlafen. Die sind ja irgendwie fit. Was macht eine Großfamilie am Sabbatnachmittag? Oftmals gehen wir spazieren. Sofern die Kinder noch kleiner sind, akzeptieren sie immer den gleichen Sabbatweg. Kennt ihr das, so einen Sabbatweg? Oh meine Güte, da kennst du auswendig. Jede Windung, jede Ecke kennst du bald. Und wenn sie größer werden, sagen sie schon wieder denselben Weg. Und plötzlich schlagen sie was vor. Wir gehen heute einen anderen Weg. Und dann sage ich, was? Und dazu müssen wir ins Auto einsteigen, erstmal ein ganzes Stück fahren, damit das Auto auch bewegt wird. Und dann kommt der Spaziergang. Und es ist ein ganz anderer Weg, es ist ein neuer Weg. Die Kinder sind glücklich, wir sind happy und es passt. Also nur zum Beispiel Spaziergang, ein bisschen kreativ sein, da muss ich auch noch lernen, bin ich ganz ehrlich. Weil mir persönlich reicht eigentlich der gleiche Weg, weil ich möchte eigentlich mit meiner Frau reden oder so mit meinen Kindern reden. Ich brauche da jetzt nicht unbedingt den anderen Weg. Aber die anderen wollen eben was anderes. Kreativ sein. Allein zum Thema Spaziergang. Oder was uns immer wieder mal Freude bereitet hat, eine, kann ich jetzt sagen, sabbatgemäße Schnitzeljagd. So mit der Großfamilie im Wald dann. Hat Spaß gemacht. Mit biblischen Begriffen oder irgendwas. Einfach nur, da muss man vorbereiten. Oft haben es die Kinder gleich gemacht, vorbereitet. Das war in Ordnung. Machen wir auch. Oder in Südafrika, da waren unsere Kinder noch einiges kleiner. Heute, glaube ich, geht das nicht mehr so. Da war es für sie wichtig, am Sabbatnachmittag, Daddy hat Zeit, Terrasse, einige Eimer mit kaltem Wasser, Füße rein und Vater liest vor aus einem guten Buch. Und da konnte ich eine Stunde lesen, zugehört. Das war für sie ein besonderer Sabbatnachmittag. Hören, Füße im kalten Wasser, so platschen irgendwie, Geräusche und das war für sie toll. Und so haben wir immer wieder Sabbat erlebt. Aber ich gehe davon aus, dass wir da heute Abend einiges hören werden. So, jetzt hier noch einmal zu diesem Bibeltext. Hier unsere zwei Prinzipien. Vorbereitung auf den Sabbat und Sabbatanfang beachten. Und jetzt hier noch einmal unseren Text. Ich frage euch, welche weiteren Prinzipien können wir hier ableiten aus diesem Bibeltext? Ich sage nochmal, ich glaube, Jesaja 58, 13 bis 14 ist für meine Begriffe der Schlüsselvers für das Thema Sabbatheiligung. Okay? Frage an euch. Welche weiteren Prinzipien können wir ableiten? Bitteschön. Also du sprichst jetzt an hier auf kein leeres Geschwätz reden, ja? Leute, was sie sagt, finde ich ganz wichtig. Ich staune, ganz ehrlich, ich staune, wenn du am Sabbat die Predigt hältst und dann gehst du ja, wenn du braver Prediger bist, dann zum Ausgang, stellst du dich hin, weil jetzt willst du den Leuten die Hand geben. Ich staune, die Geschwister so links neben mir, so eine Traube, die sich da so bildet. Ich habe jetzt gerade vor 2 Minuten Amen gesagt. Dann staune ich über die Themen, die jetzt gerade behandelt werden. Und ich denke, ist das möglich? Ist das möglich? Wie kann man so einen Sprung machen? Von diesem Bibelthema oder Predigtthema zu dieser weltlichen Angelegenheit. Wie geht das? Du sagst kein leeres Geschwätz reden. Liebe Freunde, haben wir das vor Augen? Weil Gott sagt hier, den Sabbat nicht entweihen, steht da in der Bibel, bitte. Ja? Ist das richtig? Entweiht ihn nicht durch eure Arbeit, durch Geschäfte oder leeres Geschwätz. Was ist leeres Geschwätz, bitte? Können wir das kurz definieren? Das kann man in einem Satz definieren. Was ist leeres Geschwätz? Schweigen heißt nachdenken, oder? Nur, dass er mich jetzt nicht hängen lässt. Was ist leeres Geschwätz? Unwichtiges? Was noch? Wo war das jetzt? Das war jetzt hier irgendwo. Ich würde sagen, das ist einfach die Zusammenfassung. Alles, was nicht zum Sabbat gehört, Freunde, also zu dieser heiligen Zeit in Beziehung mit Gott, was unseren Glauben betrifft, was da nicht hingehört, ist, gehört in die Welt, gehört nicht zum Sabbat. Und jetzt hinterfragt euch doch selbst. Wie schnell passiert es uns, passiert es mir als Prediger, ganz ehrlich, mir als Prediger, dass ich am Sabbat plötzlich ganz woanders bin, also im Gespräch, ganz woanders. Es ist nicht mehr mit heilig zu bezeichnen. Was können wir noch ableiten? Okay, ich helfe euch. Wir können ableiten, die ersten beiden hatten wir schon. Dann ein Tag der Freude, dritte Stelle. Ein Tag der Freude als ein Prinzip Gottes. Wir sind eingeladen, einen Tag der Freude mit Gott zu erleben. Nicht entweihen durch Arbeit und Geschäfte. Ich bin ganz offen zu euch. Als Referent zu diesem Thema darf ich auch persönlich sein. Deswegen kann ich das ja sagen, brauche ich nicht am Sabbat. Also ich brauche es nicht. Es sei denn, ich habe einen Führerschein da drin, ja, dann muss ich ihn dabei haben. Für die Gaben, dann brauche ich ihn auch. Oder ich habe es schon separiert. Aber ich meine einfach nur, ich gehe nicht dahin, wo ich den Geldbeutel brauche am Sabbat, ich persönlich. Wir sind am Sabbat nie spazieren gegangen mit den Kindern, wo man an einer Eisdiele vorbeigehen muss, so im Sommer, ja, wenn es schön warm ist. Weil Kinder sagen, oh, dann musst du ihnen irgendwas erklären. Da gehe ich lieber woanders spazieren. So, Frage?
Eine Ergänzung. In meiner Bibelübersetzung steht an dieser Stelle auch Reisen, also keine Reise.
Ja. Ich würde einfach hier zusammenfassen, in Klammer, wir sollten am Sabbat nicht Dinge sagen oder tun, die uns aus dieser Beziehung mit Gott lösen. Und da hast du recht, wir sollten auch bedenken, muss eine längere oder größere Fahrt sein? Wo geht die hin? Warum will ich die machen? Nicht entweihen durch eure Arbeit, durch Geschäfte oder durch leeres Geschwätz. Luther schreibt hier, vielleicht geht das ein bisschen in deine Richtung, indem du nicht deine Gänge machst. Überleg mal, was da alles reingehört. Nicht deine Gänge machen. Was da alles, das ist Vers 13, ja, nach der Lutherbibel. Der letzte Punkt, Zeit haben für den Herrn. Das ist ein Prinzip. Und wenn du dir Gedanken machst über Sabbatgestaltung mit deinen Kindern, in deiner Familie, dann möchte ich dich ermutigen, dann achte doch drauf, dass das, was du dir jetzt planst, was du vornimmst, dass das in Begriff hat, Zeit für Gott haben, diese Beschäftigung. Dass du mit deinen Kindern kein leeres Geschwätz sprichst, dass du weder arbeitest noch deine Geschäfte nachgehst, dass deine Kinder mit dir einen Tag der Freude erleben. Im Englischen, und da möchte ich jetzt gerne abschließen, im Englischen habe ich hier einen Satz gelesen, das kann man nur im Englischen sagen, das geht nicht auf Deutsch. Er heißt, God's holy day is a holiday with him and me. Ich kann es zwar nur übersetzen, aber es klingt da nicht mehr so gut. Also, der heilige Tag Gottes ist ein Urlaubstag oder ein Feiertag zwischen ihm und mir. Versteht ihr? Und alles, was wir jetzt planen, mit unserer Familie, mit unseren Kindern, gehört da rein, in diese Prinzipien. So, ich bin punkthalb mit dem Thema am Ende. Wenn es Fragen gibt von eurer Seite, ich möchte die Fragen jetzt bitte nicht angehen, auch keine Antworten geben. Denkt dran, ihr habt eine Karte, könnt die Frage aufschreiben. Ich würde mir gerne morgen ein bisschen mehr Zeit nehmen für eure Fragen zu dieser ganzen Thematik. Aber auch zu dem Thema Belastungen. Wo seht ihr eure Nöte? Wo habt ihr Probleme und Schwierigkeiten? Wo kommt ihr nicht klar? Ihr könnt es ja aufschreiben, wenn ihr es nicht dann an der Tafel nennen wollt. Das ist ja auch möglich, anonym. Schreibt es auf, damit man es dann vorlesen kann. Wenn ihr rausschaut, Es ist 17.30 Uhr, der Sabbat geht zu Ende. Gestern hat er um diese Zeit begonnen. 24 Stunden, heilige Zeit ist vorbei. Ich würde gerne mit euch hier den Bruch machen und jetzt mal weg von diesem Thema. Heute Abend haben wir dann wieder das Thema mit den Workshops. Ich würde gerne mit euch jetzt ein Wort lesen zum Sabbatschluss. Gesondert, speziell nur für den Sabbatschluss. Nehmt mal bitte die Bibel zur Hand. Und zwar in 2. Könige Kapitel 4. 2. Buch Könige und dort Kapitel 4. Ich lese ab Vers 1. Als kurze Andacht, wenige Minuten zum Sabbatschluss. Vielleicht am Rande hier nur erwähnt, was wir jetzt machen, was wir jetzt gerade machen, das machen wir in unserer Familie jeden Sabbat. Bei uns wird der Sabbat nicht abgeschlossen ohne eine kurze Familienzeit. Wir machen das nicht anders. Weil es beginnt eine neue Woche, Leute. Der Satan steht auf dem Plan. Der will unsere ganze Familie auf seine Seite ziehen. Wie kannst du ohne mit Gott die neue Woche beginnen wollen? Also wir machen das nicht. Das ist für uns auch ein Prinzip. Sabbatanfang, Sabbatschluss. Die Sonne geht unter, Familie trifft sich im Wohnzimmer, wir schließen den Sabbat ab und beginnen eine neue Woche. Dazu lese ich jetzt hier Kapitel 4, 1. Und es schrie eine Frau unter den Frauen der Prophetenjünger zu Elisa und sprach, dein Knecht, mein Mann, ist gestorben und du weißt ja, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun kommt der Schuldherr und will meine beiden Kinder nehmen, zu leibeigenen Sklaven. Elisa sprach zu ihr, was soll ich dir tun? Sage mir, was hast du im Haus? Sie sprach, deine Magd hat nichts im Haus als einen Ölkrug. Er sprach, geh hin und erbitte draußen von allen deinen Nachbarinnen leere Gefäße, aber nicht zu wenig. Geh in dein Haus, schließe die Tür zu hinter dir und deinen Söhnen und gieß in alle Gefäße, wenn du sie gewüllt hast, stelle sie beiseite. Sie ging hin und tat so und schloss die Tür hinter sich zu und ihren Söhnen. Diese brachten ihr die Gefäße herbei und sie goss ein. Und als die Gefäße voll waren, sprach sie zu ihrem Sohn, reich mir noch ein weiteres Gefäß. Er sprach zu ihr, es ist kein Gefäß mehr da. Da stand das Öl. Und sie ging hin und sagte es dem Manne Gottes an. Er sprach zu ihr, geh hin, Frau, verkaufe das Öl, bezahle deine Schulden, du aber und deine Söhne nährt euch von dem Übrigen. Ich weiß nicht, ob uns das gelingt, dass wir uns in diese Frau hineindenken können. Ich weiß das nicht. Ich wünsche es niemandem, den Ehepartner zu verlieren, Kinder, vielleicht noch klein, alleine großzuziehen, ist oftmals ein Drama. Aber hier ist es so, in dieser Geschichte. Die Frau allein, Mann gestorben. Was macht sie? Sie macht Schulden. Sie leiht Geld und lebt davon. Und wiederholt das mehrere Male, immer wieder. Bis der Schuldherr sagt, aus. Ich will mein Geld zurück. Und sie sagt, ich habe nichts. Ich bin schon lang pleite. Und er fordert von ihr, dass sie ihm ihre beiden Söhne als Sklaven bitte überlässt. Sie hat ihren Mann verloren. Jetzt soll sie auch noch ihre Kinder verlieren. Was macht sie in ihrer Not? Was macht sie in ihrer Not? Das einzig Richtige, oder? Sie geht zu einem Propheten. Das war damals so üblich, ja, in dieser biblischen Zeit. Sie geht zu einem Mann Gottes. Und dort steht im Text, sie schreit zu ihm. Versteht ihr? Da wird die Dramatik aufgezeigt. Sie schrie zu ihm. Hilf mir! Und dann erklärt sie ihm die Situation. So wie als wenn er die letzte Rettung wäre. Da ist schon das erste Prinzip. Liebe Eltern, liebe Leiter, lasst uns erst gar nicht so lange warten. Lasst uns immer gleich zum Herrn gehen. Sie geht zum Propheten und bittet um Hilfe. Wir haben nicht mehr den Propheten, wir haben den Herrn. Direkt. Was ich hier in dieser kurzen Geschichte spannend finde, Elia stellt eine Frage. Was soll ich dir denn tun? Aber er wartet gar nicht auf ihre Antwort. Merkt ihr das? Er wartet nicht, dass sie etwas sagt. Sondern hier kommt gleich die zweite Frage. Die erste ist, was soll ich dir tun? Die zweite, was hast du im Haus? Also Elia entwickelt schon einen Plan. Hier ist Gott am Wirken. Gott löst ein Problem. Und sie sagt zu ihm, ich habe eigentlich nichts mehr im Haus. Vielleicht musste sie schon einiges verkaufen, um leben zu können. Sie sagt, ich habe noch so ein kleines Gefäß mit Öl, also wahrscheinlich Öl zum Backen, zum Kochen, Olivenöl. Und Elisa sagt, das ist gut. Was ist denn daran gut? Ein bisschen Öl, 3 Personen, Schulden. Was ist denn daran gut? Elisa sagt, das ist gut. Und jetzt achtet einmal auf diese wahnsinnige Idee. Nimm deine Söhne, geh ins Dorf zu all deinen Nachbarinnen und bitte um leere Gefäße. Sie hat sich schon ausgeborgt, jetzt soll sie wieder ausborgen. Ich weiß nicht, was sie im ersten Moment so empfunden hat. Er sagt, borge aus. Interessant ist, diese Frau ist gehorsam. Ist wieder ein Prinzip. Gott meint immer, was er sagt. Sie ist einfach gehorsam. Sie nimmt ihre Söhne und sagt, du gehst in die Richtung und du gehst in die Straße, ich gehe da lang und wir klappern jedes Haus ab. Geht überall hin und bittet um Gefäße. Und das waren dann wahrscheinlich keine so kleinen Ölkrügchen, das waren vielleicht etwas größere Gefäße. Und die schleppen die Gefäße nach Hause, die Nachbarn, die haben vielleicht so ihre eigenen Ideen, was sie darüber denken sollen. Jetzt ist sie verrückt geworden. Sammelt Krüge, Tongefäße, ohne Ende. Und sie sammelt und sammelt und sie stellt das ganze Haus voll. Also das war ja wahrscheinlich nur ein Raumhaus, ja, wo man gekocht und geschlafen hat. Die stellen hier alles voll und als alles voll ist, schließt sie die Tür zu. So wie es Gott gesagt hat. Schließ die Tür hinter dir zu. Auch die Söhne sind im Haus. Logisch. Es geht ja um ihre Zukunft. Versteht ihr? Sie sollten als Sklaven abgegeben werden. Und die Mutter nimmt ihre beiden Söhne. Ihr kommt hier rein. Schließt die Tür ab. Und da stehen all diese leeren Gefäße. Jetzt nimmt sie ihren kleinen Ölkrug und ich weiß nicht, hat sie dabei gezittert, als sie anfängt und ihre beiden Söhne, die kriegen solche Augen, die schauen, was passiert denn jetzt? Und sie gießt in diesen ersten Krug. Und sie gießt und gießt und sie gießt so lange, bis der Krug ganz voll ist. Und sie geht zum nächsten und gießt da wieder rein und gießt den Krug ganz voll. Und zum nächsten und zum vierten. Und ich könnte mir vorstellen, sie kommt jetzt in eine Art, wie soll man das nennen? Sie schwebt. Wisst ihr warum? Weil es funktioniert. Es funktioniert. Und sie sagt zu ihrem Sohn, bring mir den nächsten. Und er bringt den Krug und sie füllt ihn voll. Noch einen. Und jetzt geht's los. Jetzt ist sie so richtig im Element drin. Sie gießt einen Krug nach dem anderen voll. Aus diesem kleinen Ölkrug. Kann man das logisch erklären? Nein. Und das ist gut so, dass wir an unsere Grenzen kommen und auch ein Wunder Gottes dastehen lassen, wo es hingehört. Das brauchen wir. Und dann sagt sie zu ihrem Sohn, und gib mir noch einen Krug. Er sagt, Mutti, it's finished. Hä? Ist aus. Es ist alles voll. Und dann sagt hier der Text, und plötzlich stand das Öl. Und jetzt kommt es. Was macht sie mit dem Öl? Frühstück, Mittag, Abendessen, Öl? Oder was? Es wäre jetzt genug Öl da. Sie könnten jetzt mal wirklich, für Monate wäre hier Öl. Aber das soll ja nicht, gesund sein. Ja? Elisa sagt, verkauf das Öl. Weil das brauchte man damals. Das war ein Grundnahrungsmittel. Das gehörte dazu, zum Brotbacken und anderen Dingen. Verkauf das Öl. Bezahl deine Schulden. Und jetzt kommt es. Und vom Rest sollst du leben mit deinen Söhnen, vorerst mal für die nächste Zeit. Das heißt, ihr Lieben, Gott hat in dieser Geschichte das Problem der Vergangenheit bewältigt, das Problem der Gegenwart im Auge gehabt und für die Zukunft gesorgt. Ist das richtig so? Also, was kann uns Schlimmeres geschehen, als dass wir uns Gott ausliefern? In unserer Not, mit unseren Problemen, mit unseren Kindern. Mit der Familie. Dass wir zu Gott kommen und sagen, Herr, wir brauchen dich. So wie diese Witwe Gott gebraucht hat. Ich möchte gerne abschließen mit einer Frage und dann einer Geschichte. Wofür steht in der Bibel Öl als Symbol? Wofür? Bitte? Heiliger Geist. und wir Menschen als Gefäße. Und Gott sagt, er möchte gerne am liebsten uns abfüllen mit dem Heiligen Geist. Ja? Auffüllen, erfüllen mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist als Öl symbolisiert. Was wir brauchen, ihr Lieben, wir brauchen den Heiligen Geist. Im persönlichen Leben, in unseren Ehen brauchen wir den Heiligen Geist, damit wir unsere Ehen christlich leben, im Sinne Gottes. Wir brauchen den Heiligen Geist für unsere Kinder, damit der Geist Gottes unsere Kinder bewahrt vor dem weltlichen Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist in unseren Gemeinden. Und durch den Heiligen Geist wird Erweckung geschehen. Erweckung beginnt aber nicht in der Gemeinde. Die beginnt immer zu Hause. Erweckung beginnt auch nicht in der Familie oder in der Ehe, sondern in deinem Leben. Wenn du der Erste bist, der sich in deiner Familie füllen lässt vom Heiligen Geist, dann ist das der Anfang für Erweckung in deiner Familie. Und da war der kleine Junge, Peter. Ich weiß nicht, 6 oder 8 Jahre alt, spielt keine Rolle. Er hatte ein Hobby. Es war für ihn das halbe Leben, nämlich einen Drachen steigen zu sehen. Steht ja, einen Drachen, der fliegt. Und an diesem Tag, er war in der Schule, er sah aus dem Fenster und er sah, wie der Wind die Bäume bewegt. Und er konnte sich gar nicht mehr konzentrieren auf den Unterrichtsstoff, weil er dachte nur an seinen Drachen zu Hause. Wow, wie mein Drache jetzt fliegen würde, wenn doch nur schon die Zeit um wäre. Und die Schulzeit geht zu Ende, er springt nach Hause und seine Mutter empfängt ihn und er sagt zu ihr, Mutti, siehst du draußen den Wind? Und sie kannte ihren Sohn, den Peter, sehr gut. Sie wusste genau, was er meint. Ja, ich sehe den Wind. Bevor er die nächste Frage stellen konnte, sagte sie, Essen, Punkt 1. Hausaufgaben, Punkt 2. Wenn du da noch Zeit hast, Drachen. Oh, ist das gemein. Essen hätte er gerne verzichtet. Hausaufgaben, meine Güte. Aber er hat wahrscheinlich in seinem ganzen bisherigen Schulleben nie so schnell Hausaufgaben gemacht wie an dem Nachmittag. Essen war weg, Hausaufgaben weg. Mutter, kann ich jetzt endlich gehen? Und sie sagt, bist du fertig? Ich bin fertig. Und startklar. Sie sagt, kannst gehen. Er springt in den Keller, holt seinen Drachen, den er mit seinem Vater gebaut hat. Der war zusammengelegt. Er holt ihn und läuft zum Strand. Sie wohnten in der Nähe des Meeres. Läuft zum Strand, packt seinen Drachen aus, steckt ihn zusammen und rollt die Schnur auf. Und dann hat er hier das Holz in der Hand. Und noch genug Schnur drauf. Auf was wartet er jetzt? Er wartet, bis eine Windboje so nach unten geht. Und dann zieht er an seinem Holz und zieht nach oben. Und der Drache, der fängt an zu fliegen. Und dann sieht er ihn steigen und dreht am Holz und gibt ihm immer mehr Schnur. Und an diesem Tag sind so weiße Wolken, gar nicht sehr hoch. Und er sagt, ich lasse meinen Drachen in die Wolken steigen. Und das macht er auch. Er gibt ihm Schnur und Schnur und der Drache verschwindet in der Wolke. Und dann steht er so da im Sand und hält hier so den Drachen. Das war kein kleiner Drache, das konnte er spüren. Und er steht so da und dann kommt hier am Strand so ein älterer Herr entlang, steht so da, schaut den Jungen an und sieht nichts, weil diese durchsichtige Schnur konnte er gar nicht erkennen als alter Mann. Er sieht nur den Jungen da stehen und wie er da hinaufschaut. Und er sagt, was machst du denn da, Junge? Und der Junge, der war ja so konzentriert, der steht ja so da, schaut darüber, ich lass meinen Drachen steigen. Rührt sich nicht von der Stelle. Der ältere Herr, der schaut den Jungen, kratzt sich am Kopf. Drachen steigen? Ich bin doch nicht blöd, oder? Und er sagt, ich sehe aber keinen Drachen. Und der Junge hier, der steht so da und sagt, weißt du eigentlich, wie groß mein Drache ist? Und wie bunt er ist? Und er hat einen langen Schweif. Huch, bunt und groß und Schweif. Und der alte Mann sagt, wo denn? Gar nichts sehe ich. Und der Junge steht hier, hält den Drachen und sagt zu ihm, sehen kannst du ihn nicht, aber spüren kann ich ihn, wie er zieht und ich halte ihn fest. Ich habe die Geschichte gelesen. Ich habe mir gesagt, das ist die Geschichte für die Gemeinde. Das ist die Geschichte für uns Eltern, mit Kindern und Leitern, die für Kinder verantwortlich sind. Wir können den Heiligen Geist nicht sehen, aber wir können spüren, wie der Geist Gottes an uns zieht. Und der Geist Gottes möchte uns in die einzig richtige Richtung ziehen. Nämlich, dass wir dahin kommen und den Wunsch Jesu beantworten, lasset eure Kinder zu mir kommen. Und ich weiß nicht, ob uns bewusst ist, wie dringend wir in der Zeit, in der wir heute leben, 2007, wie dringend wir den Heiligen Geist brauchen. Amen. Lasst uns aufstehen zum Beten. Herr, danke für dein Wort an diesem Nachmittag. Auch wenn dein Wort vielleicht etwas trocken war, Herr, danke für diese Speise. Der Heilige Geist, er ist dazu gegeben, uns diese Speise schmackhaft zu machen. Herr, wir haben heute Nachmittag zum Thema Gestaltung mit Kindern am Sabbat über bestimmte Prinzipien gesprochen. Und ich wünsche uns allen, dass wir diese biblischen Prinzipien, die den Sabbat ausmachen, ganz neu vor Augen haben. Und Herr, möge der Heilige Geist bitte in uns das Werk tun, das wir nicht können. Hilf uns bitte und hab Dank dafür. Amen.